Ein 24 Stunden lang gegarter Wagyu-Rinderbug, Sellerie, Zwiebeln und eine Mole-Soße. Bevor man das kann, muss man ein bisschen kochen üben, kann man glaube ich sagen. Uwe Spitzmüller übt sehr gerne und er schreibt darüber auf seinem Blog High Foodality. Ein toller Blog mit tollen Fotos und vielen, vielen Rezepten. Heute spreche ich mit Uwe darüber, wie es eigentlich ist, kochen zu lernen, was man dafür tun muss, was man besser lassen sollte und warum es am Ende Hauptsache Spaß machen muss. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Richtig gut kochen können, das ist wahrscheinlich das Ziel von den meisten Menschen, die gerne essen. Denn es ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man sich die schönsten Gerichte selber auf den Teller zaubern kann und nicht abhängig ist von anderen, um das zu tun, auch wenn es natürlich sehr nett ist, bekocht zu werden. Was richtig gut kochen heißt, das liegt vielleicht ein bisschen im Auge und auf der Zunge des Betrachters, der Betrachterin und kann sehr unterschiedliche Dinge bedeuten. Aber die meisten Leute haben natürlich was im Kopf, wenn sie an richtig gutes Essen denken. Gerichte, die toll schmecken, die genau auf den Punkt zubereitet sind, egal ob es jetzt um Hausmannskost oder Fine-Dining-Gerichte geht. Und ein Koch, der hinterher einigermaßen entspannt aus der Küche kommt und sich nicht mit zerrauften Haaren und völlig fertig mit den Nerven am Tisch präsentiert. Das gehört natürlich auch dazu. Wie lernt man das? Was gehört dazu? Das ist etwas, über das ich ganz gerne heute sprechen möchte mit Uwe Spitzmüller. Herzlich willkommen im Brunch-Podcast.
Hallo, vielen Dank.
Uwe, wir sagen du, würde ich sagen. Du hast ein tolles Blog, einen tollen Blog bei, ich weiß immer noch nicht, der Blog oder das Blog. Ich glaube, es geht beides. High Foodality heißt der und du bist schon seit vielen Jahren dort unterwegs, Publizist. Hauptsächlich Rezepte, aber auch vieles drumherum. Essberichte, du gehst in tolle Restaurants und schreibst darüber und machst viele andere Dinge, die man da lesen kann. Berichtest über einen eigenen Supper Club, den du hast. Also viele Dinge und bist gerade nominiert gewesen für den goldenen Blogger, den Preis hier in Düsseldorf. Warum hast du angefangen, über Kochen zu bloggen?
Naja, das war gar nicht geplant, dass es tatsächlich ums Kochen gehen soll. Ich habe mich gemäß meiner Profession, ich komme aus dem Digitalmarketing, mal gefragt vor 15 Jahren, naja, wie funktioniert das eigentlich mit dieser Mechanik des Bloggens? Mhm. Und dachte mir, naja, bevor du irgendwie dir das anliest, probierst du es selber aus. Und habe mir überlegt, über was könntest du denn schreiben? Ja, Sport, Fußball, das war es dann nicht. Irgendwie Gedanken, was mir so im Kopf kommt, auch nicht, weil ich wollte schon irgendwas machen, was ein bisschen Substanz hat und wesentlich ist. Und dachte mir dann ganz lapidar, naja, du isst gern, du kochst gern, also schreibst du übers Essen. Und bin dann eigentlich relativ naiv in die ganze Sache reingestolpert.
Was heißt naiv?
Naja, ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht über, sagen wir mal, Konzepte, frühe Rezepte oder was ein gutes Rezept ausmacht. Ich habe einfach gerade rausgekocht, habe angefangen, habe auch gerade raus angefangen zu fotografieren und wenn man sich die alten Sachen anschaut, die sind immer noch alle online, das sieht man schon, ja, dass das.
Na, man sieht eine Entwicklung,
ein bisschen konzeptlos
war.
So
ja, genau, das ist das Schöne. Man sieht sehr deutlich, dass wenn man heute auf deine Startseite kommt, die Fotos wahnsinnig professionell aussehen. Machst du die alle selber?
Ja. Also alles, was du auf dem Blog siehst, ist selbst produziert.
Das ist ja eigentlich eine eigene Wissenschaft schon fast, Foodstyling und Foodfotografie, oder? Findest du das leicht? Fällt dir das leicht?
Also ich habe schon immer ein Interesse gehabt oder zumindest versucht, auch in den ersten Jahren Dinge ästhetisch anzurichten. Aber das ist wie mit allem, es braucht halt Zeit und es braucht Übung und es braucht Wiederholung. Mhm. Ja, und es braucht eine Auseinandersetzung damit. Und die Übung, die kommt einfach, wenn man dranbleibt, wie es in so vielen Dingen ist, mit der Konsistenz und auch mit der Beschäftigung damit. Also es ist eine Sache, die sich über die Jahre einfach entwickelt und ergibt.
Lass uns gerne da mal genau einhaken, weil ich finde, das ist zum Beispiel so ein ganz spannender Punkt, das Anrichten von Speisen auf eine ästhetisch anspruchsvolle Weise. Ne? Weil ich finde, wenn man sich aufmacht und sagt, ich möchte immer besser werden beim Kochen, beim Zubereiten von Nahrungsmitteln, das ist so ein bisschen das eine, dass man natürlich sinnvollerweise Gerichte mehrfach kocht, immer mal wieder kocht, sich damit beschäftigt. Aber ganz oft fällt so dieses Anrichten dann so ein bisschen hinten runter. Das heißt, das muss man ja auch einplanen eigentlich, dass man das lernen will, ne? Wie bist du da reingegangen?
Ich habe irgendwann angefangen, mir nicht nur Gedanken zu machen über was koche ich, sondern wie möchte ich das auch präsentieren.
Also schon bevor du kochst quasi, machst du dir Gedanken darüber.
Also natürlich nicht immer, ne? Aber wenn es um Gerichte ging, die vielleicht ein bisschen besonderer sein sollten, dann gehört beides in der Konzeption, in der Herangehensweise zusammen, weil das hat schon auch einen Einfluss, also das Anrichten hat ja auch einen Einfluss darauf, wie du ein Gericht erlebst. Ja, es macht einen Unterschied, ob die Komponenten entlang einer Tellerstrecke angerichtet sind oder aufeinander. Das ist ein ganz anderes Essgefühl und das spielt im besten Fall ja zusammen. Also auch die Art und Weise, wie ein Gericht präsentiert wird, hat was damit zu tun, wie sich das Gericht dann im Mund anfühlt, wie es schmeckt und so weiter und so fort. Ich habe irgendwann angefangen, mir zu überlegen, naja, wie möchte ich es denn präsentieren und welche Komponenten passen denn da auch gut zusammen? Und dann bist du ganz schnell bei Farbzusammenstellungen, bei verschiedenen Texturen, bei verschiedenen Elementen, die sich vielleicht auf dem Teller auch schichten lassen oder vielleicht nicht ineinander laufen. Natürlich muss alles irgendwie Sinn machen von Seiten des Geschmackes. Also die Optik stelle ich jetzt nie über den Geschmack als solches. Die Komponenten müssen schon ineinander greifen und in sich Sinn geben. Aber beides zusammen gedacht gibt dem Ganzen nochmal eine neue Facette und das macht Spaß.
Ich verstehe.
Also, mich motiviert das. Ja.
Also Rezepte kann man ja überall lesen. Es gibt 1000 Millionen Kochbücher, es gibt ganz viele Foodblogs, ganz viele Angebote. Aber ehrlich gesagt, Literatur in Anführungsstrichen über wie man etwas wirklich schön anrichtet, das ist ein bisschen schwerer zu finden. War das auch was? Hast du auch irgendwelche Quellen gehabt, an denen du dich orientiert hast? Oder, ne, weil, also selbst wenn man schöne Fotos in einem Kochbuch hat, heißt das ja nicht, dass man weiß, wie die das hingekriegt haben, dass es so aussieht.
Also dedizierte Literatur ist tatsächlich schwer zu finden. Damals, als ich angefangen habe, gab es aus dem englischsprachigen Raum ein paar Quellen, ein paar Bücher, die sich damit beschäftigt haben, Plating. Das war dann aber alles sehr, sehr amerikanisch und sehr viel und überlastet und überfrachtet und pompös und gar nicht so der Stil, den ich dann irgendwann versucht habe, mal zu erreichen oder mir zu erarbeiten. Aber ich finde, die beste Inspiration ist ja immer die, wenn man sehr aufmerksam durch die Welt läuft, beziehungsweise durch die anderen Küchen läuft, vor allem durch die gehobenere. Und damals war es Pinterest, jetzt mit Instagram und Co. ist ja voll von wunderbar angerichteten Tellern. Und irgendwann entwickelst du auch einen Blick dafür, was wie funktioniert und was gut aussieht. Ja. Und versuchst es zu adaptieren und zu imitieren und auszuprobieren. Und darüber kommen dann, ich muss sagen, mein Ansatz ist immer ein autodidaktischer. Ich tue mich damit nicht schwer, mir das selber zu erarbeiten, aber irgendwann habe ich ein Gefühl dafür entwickelt, was für mich Sinn macht und was mir gefällt.
Ja, und also im Endeffekt ist wahrscheinlich ein super Weg, um richtig gut kochen zu lernen, auch essen zu gehen, oder?
Na, ich glaube, Lernen funktioniert für jeden individuell und jeder hat so seine präferierte Art und Weise, wie er oder sie am besten lernt. Ich habe für mich einfach gelernt, dass ich sehr gut autodidaktisch lernen kann, mir selber arbeiten kann, mich da auch nicht so leicht abschrecken lasse, wenn dann Dinge mal schief gehen. Für jemand anders ist es vielleicht ein ganz anderes Lernen, also eher ein an die Hand nehmen oder ein Mitlaufen irgendwo. Aber für mich war der Weg so einfach oder ist der Weg des Lernens einfach der bessere.
Wobei du auch mal ein Praktikum gemacht hast, ne?
Ja. Ich habe 2016 hier in Nürnberg ein Praktikum in einer Sterneküche gemacht. Damals hieß das Restaurant Rosein. Das Team, das kocht jetzt in einem anderen Restaurant, das heißt Etz. Mittlerweile auch 2 Sterne. Und der Chefkoch, der Felix Schneider, der war so offen und so nett, einen nicht gelernten, eigentlich einen Informatiker, in die Küche zu lassen. Und da war ich dann 2 Wochen. Es war eine sehr anspruchsvolle und sehr, sehr lehrreiche Zeit.
Ja, vielleicht kleine Anekdote am Rand. Ich war letzten Winter im Nobelhart und Schmutzig und da stand ein Typ immer so rum und hat sich so alles angeguckt. Und ich habe irgendwie eine Weile gedacht, ich wusste überhaupt nichts über irgendwen da so richtig und habe gedacht, also der sieht so chefmäßig aus, der steht so rum und der guckt immer so, wie alle das machen und so, aber der macht selber gar nichts. Und dann habe ich irgendwie gedacht, kontrolliert er das, was die machen? Und irgendwann habe ich geschnallt, das Gegenteil ist dabei. Der ist Praktikant, der guckt sich das alles an, weil er das lernen will. Aber für den Moment sah es wirklich so ein bisschen, der war auch ein bisschen älter als die anderen, deswegen habe ich das wahrscheinlich so automatisch angenommen, der muss der Chef von der Küche sein. Es war ein sehr lustiger Moment, als ich verstanden habe, dass er sozusagen gar nichts anfassen darf, wahrscheinlich. Ja, nur so kann gucken, das sein als Praktikant. Okay, jetzt haben wir über das Anrichten und Plating gesprochen und das ist ja auch ein Aspekt, wo man vielleicht sagen kann, okay, ja, es soll hübsch aussehen, aber wichtiger ist eigentlich noch, dass es vernünftig schmeckt und dass man vor allen Dingen, finde ich, häufig den Laien von einem Semi-Profi oder Profi, dass man konstant gute Ergebnisse hervorrufen kann. Also ich sage immer, ich kann ein ganz tolles Brot backen, ich kann auch noch ein ganz tolles Brot backen, aber die beiden Brote haben nicht so viel miteinander zu tun. Die schmecken zwar beide ganz gut, aber das, was dabei rauskommt, ist mehr oder weniger Zufall. Man kann es irgendwie essen und es ist in Ordnung und es ist so toll, weil es ein selbstgebackenes Brot ist, aber ein Bäcker macht dir 25.000 solcher Brote, die sehen alle gleich aus und schmecken alle gleich und es ist Handwerk so. Würdest du das auch so sehen, dass die eigentliche Kunst darin besteht, nicht nur einmal, weiß ich nicht, Macarons herzustellen oder ein ganz tolles sous-vide gegartes Stück Fleisch hinzukriegen mit einer tollen Soße, sondern dass man das dann auch sehr konstant reproduzieren kann?
Naja, ich denke, auf dem Niveau, über das wir hier reden, also Sterneküche und Co., da kommt es ja genau darauf an, dass du eigentlich jeden Abend bei jedem Service, jedes Gericht, jeden Teller in eigentlich der gleichen hochwertigen Qualität zum Gast bringst. Mhm. Und da habe ich einen riesen Respekt davor, vor den Küchenbrigaden, die das jeden Abend in einer tollen Konstanz machen können. Und das kommt sicher durch die Profession und das tagtägliche Auseinandersetzen und sehr repetitive. Mhm. Und da muss ich klar sagen, ich mache das ja nebenbei, weil mir ist das ja das Hobby. Also ich koche gern, ich versorge meine Familie damit. Ich versuche zu lernen, aber diese Wiederholungszahlen, wie es im professionellen Betrieb da ist, das geht ja im normalen Leben gar nicht, ja. Also, da müsste ich ja die Profession wechseln. Deswegen denke ich, bin ich selber nicht in der Lage, so eine gleichbleibend hohe Qualität bei den einzelnen Gerichten immer wieder zu reproduzieren. Aber auch da, glaube ich, kann man als Autodidakt, als Laie schon ein paar Schritte machen, ja, indem man anfängt zu verstehen, wie funktioniert denn das Herstellen von Geschmack. Und manche Gerichte habe ich wirklich sehr oft gekocht und da glaube ich, da sitzen die Handgriffe relativ gesehen, so für einen Laien. Und da bringe ich auch eine vergleichbare oder sehr ähnliche Qualität hin. Mhm. Aber in der Breite, das müsste ich zur Profession machen, das ist ganz klar.
Ich muss gerade an zwei ganz tolle Bücher denken, von dem Autor Bill Buford, der zwei Bücher geschrieben hat, vielleicht kennst du die auch. Ich kenne nur die englischen Titel Heat und Dirt. In beiden Fällen ist er eben losgegangen und hat gesagt, ich mache auch, ich glaube, unbezahlte Praktika in Restaurantküchen, aber auch bei einem Metzger und hat sich wirklich versucht, Küche und auch beim Bäcker war er, glaube ich, also er hat sich wirklich versucht, die Lebensmittelproduktion ganz intensiv von ganz nahem anzugucken und Sachen zu verstehen. Und es gibt einen tollen Moment, wenn er in diesem Restaurant schuftet, wo er sagt, irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich konnte riechen, dass am anderen Ende der Küche gerade Fleisch gedreht werden muss. Ich musste das nicht anfassen, ich musste das nicht angucken. Ich habe einfach instinktiv gewusst, jetzt ist der Moment, da müssen wir es wenden. Und das fand ich so witzig, dass es bei ihm natürlich auch eine Weile gedauert hat, aber dass du dann auf einmal so einen sechsten Sinn vielleicht entwickelst, bei dem du gar nicht so ganz genau weißt, welche Sinne haben das jetzt gerade aufgepickt, dass du etwas tun musst, dass du reagieren musst, um etwas Bestimmtes zu erzeugen, aber es ist da und ich finde, so ist auch Kochen oft, wenn man sich in einem Gericht wohlfühlt, man hat so irgendwie ein Gefühl von, jetzt passiert was, jetzt muss ich was machen, das ist zu viel, das ist zu wenig, das ist zu heiß, das ist zu kalt, so funktioniert es nicht. Und das kann man nur ganz schwer, finde ich, über Worte vermitteln, deswegen ist Kochen lernen, finde ich, auch so schwer von jetzt aus Büchern oder so, wenn man es nicht immer wieder macht, wird man es einfach nicht hinkriegen wahrscheinlich.
Ich glaube, es geht nur über Übung und über ein Gefühl entwickeln, so wie du es gerade beschreibst. Das ist das Buch, das Hitze heißt es, glaube ich, auf Deutsch.
Ja, wahrscheinlich.
Das hat mich damals auch sehr in Bann gezogen, weil mich einfach dieser Ansatz so fasziniert hat, wirklich zur Basis zu gehen und zu erforschen, wo kommen denn Lebensmittel her und wie macht es denn der Metzger? Und wie viel Arbeit steckt denn da drin, bis auch dieses Stück Fleisch, wie es dann auf dem Tisch liegt, so herausgeschnitten werden kann? Also das hat mich sehr fasziniert. Was ich bei mir auf dem Blog immer mal wieder beobachte, ich veröffentliche schon auch Rezepte, also Anleitungen, die man theoretisch, wenn man sie befolgt, die theoretisch dann zu einem guten Ergebnis führen sollten. So. Aber ich wehre mich zum Beispiel, genaue Grammangaben von der Salzmenge zu veröffentlichen. Da kriege ich immer wieder Kommentare oder Rückfragen, hey Uwe, wieso schreibst du etwas Salz? Kannst du das nicht genauer formulieren? Und das möchte ich gar nicht tun. Eigentlich würde ich gerne in den Rezepten noch viel weniger Angaben mitgeben, weil ich die Leute schon ein bisschen dazu animieren will, selber auszuprobieren und zu testen. Na, Salzgeschmack ist sehr individuell, aber du kannst eigentlich nur über die Übung, übers Ausprobieren, auch mal übers Scheitern und Erfolge genau dieses Gefühl entwickeln, dass du irgendwann sagen kannst, oh, ich rieche, dass das Fleisch jetzt anbrennt oder gedreht werden muss oder ich fühle, dass ein Fleisch gar ist oder ein Gemüse. Und das geht nur über Übungen, indem ich mich löse von ja, sehr stringenten Anleitungen. Ja. So funktioniert Kochen meiner Meinung nach nicht.
Ja, das finde ich einen total spannenden Punkt. Und da schlagen auch so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, weil ich einerseits denke, ja, Kochen ist ein sehr eigenverantwortlicher Akt letztendlich, ne? Es ist nicht wie Backen, wo man wirklich mit ganz genauen Grammangaben tatsächlich auch immer das gleiche Ergebnis wahrscheinlich hinkriegen. Also es ist wesentlich ein wesentlich konstanterer Prozess, aber gleichzeitig kannst du auch viel weniger selber gestalten, ne? Also es ist ganz, ganz schwer, ohne Rezept einen Kuchen zu backen. Dafür musst du wirklich sehr, sehr viel Erfahrung haben. Und die meisten Bäcker und Bäckerinnen orientieren sich, selbst wenn sie jahrzehntelange Erfahrung haben, ja immer noch an Rezepten und genauen Mengenangaben. Wenn du beim Kochen ja die ganze Zeit eigentlich die Möglichkeit hast, auch einzugreifen. Du kannst immer wieder nachschmecken, nachwürzen, heißer, kälter, mehr Flüssigkeit, weniger Flüssigkeit. Du kannst den Garprozess unterbrechen, du kannst Dinge damit tun. Das kannst du beim Backen ja nicht, wenn es erstmal im Ofen ist. Musst du erstmal eine Stunde warten. Und zum Beispiel beim Cooking-Portal von der New York Times gibt es ja einen Autor, ich glaube, das ist auch der Chef dort, der immer wieder sogenannte No-Recipes-Recipes veröffentlicht. Also Rezepte, die keine Rezepte sind, sondern mehr so eine grobe Anleitung. Nimm irgendwie grünes Gemüse, was du in deinem Kühlschrank findest, hack es klein, sortier es mit ein bisschen Butter oder anderem Fett, was du findest. Salz und Pfeffer ist gründlich. Also das erinnert mich manchmal an diese Mittelalter-Rezepte, die man manchmal findet, ne? Wo du auch da denkst, nimm reichlich Salz. So, nimm Salz nach Belieben oder nimm genug Salz, finde ich auch immer sehr, sehr schön. Also da kann ich so ein bisschen die Frustration desjenigen nachvollziehen, der sagt, ja, ich weiß ja aber gar nicht, wie es am Ende schmecken soll. Und ich finde, das ist auch nochmal so ein spannender Punkt. Eine Vorstellung zu entwickeln, wie es nachher schmecken soll, das gelingt ja nur dann, wenn man sowas tatsächlich schon mal probiert hat, ne? Also ich finde es zum Beispiel auch ganz schwierig, ganz oft chinesische Rezepte nachzukochen. Ohne genaue Angaben, weil ich nicht weiß, wo das eigentlich hin soll, wenn ich sie noch nie authentisch irgendwo gegessen habe zum Beispiel. Was aber dann wiederum die Frage aufwirft, wie authentisch muss es eigentlich sein? Ne? Also ist es eigentlich wirklich sinnvoll, das zu reproduzieren, was Uwe Spitzmüller auf seinem Blog macht? Oder ist es nicht besser, das zu lesen, abzuspeichern und eines schönen Tages vor einem tollen Stück Fleisch zu stehen und zu denken, Mensch, was mache ich jetzt damit? Ich könnte es ja so und so und so zubereiten, wie ich das vielleicht mal gesehen habe, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber ich habe hier noch, weiß ich nicht, Sellerie und Möhren und einen tollen Cognac. Mal gucken, was passiert sozusagen.
Ach, im besten Fall schauen sich die Leute das an und denken sich, oh, das schaut spannend aus oder das kann ich mir vorstellen, dass das schmeckt oder ich kann mir vorstellen, dass es mir schmeckt oder meiner Familie oder meinen Gästen. Und dann darüber eigentlich genug Motivation oder ja Inspiration bekommen, um es irgendwie selber auszuprobieren. Ja. Das ist so eigentlich für mich der Idealzustand und das, was ich erzeugen will. Also steht ja auch groß auf dem Blog drauf, hungrig machen und die Leute ein bisschen neugierig machen, vielleicht auch mal andere Techniken auszuprobieren oder etwas Neues auszuprobieren und ein bisschen zu erforschen, was es da draußen noch gibt, jenseits von der Küche, die wir alle kennen, die wir vielleicht für uns auch beherrschen und jeden Tag kochen. Es gibt ja ganz viel, was man noch lernen kann. Und wenn ich das mit dem Blog und dem ein oder anderen Rezept erreiche, dann kann ich einen Haken machen. Also das ist eigentlich das, was der Blog tun soll.
Wie ernährt sich denn Uwe Spitzmüller so den ganzen Tag? Und was isst du an besonderen Tagen? Oder was kochst du an besonderen Tagen? Was kochst du so an so einem ganz normalen Tag zum Abendbrot? Und was kochst du an einem besonderen Tag?
Die Frage kriege ich öfter gestellt. Sag mal, Uwe, gibt es bei dir dann nur dieses ausgefallene Zeug? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Ich habe einen ganz normalen Job. Ich habe eine Familie mit ganz normalen Kindern, die auch was nach mir werfen würden, wenn es jeden Tag irgendwelche Dinge gibt, die man erst erklären muss. Ja, also es sind ganz normale Kinder. Deswegen, so die tägliche Küche schaut bei mir wahrscheinlich aus wie in ganz vielen Küchen. Meine Kinder essen gerne Tomatensoße. Nudeln mit Tomatensoße gibt es sehr oft. Es gibt auch sehr oft Lasagne. Ich mache oft indische Sachen, also Linsencurries. Das mag die Familie sehr, sehr gern. Hin und wieder gibt es auch die Currywurst oder die Pfannkuchen, die sich die Kinder dann wünschen. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, ich liebe es, Pasta selber zu machen. Und da auch ein bisschen so zu explorieren, wie diese verschiedenen Formen zustande kommen. Ich mich auf eine Reise vorbereitet nach Sardinien, habe ich mich mit Pasta aus Sardinen beschäftigt und da kann man ja die tollsten Geschichten ausgraben. Also in Sardinien gibt's eine Pasta, die haben die Pasta-Grannies mit den Stricknadeln gemacht, aber nur mit den 3 mm Nadeln und dann Teig um die Nadel herumgerollt. Es gibt dann so lange Spaghetti, Wahnsinn, die innen hohl sind. Das ist toll. Ja, und das auszuprobieren.
Also ausprobiert?
Und handwerklich zu machen ist super. Noch nicht, aber das steht jetzt dann an.
Muss also erstmal Stricknadel besorgen.
Ja, ich will mit Stricknadel in Urlaub reisen jetzt. Also solche Sachen mache ich sehr, sehr gerne. Oder ja, was mich schon fasziniert, ist eigentlich eine spannende Gemüseküche zu machen. Also eher ein Gemüse in den Mittelpunkt zu packen und vielleicht dann tierische Proteine eher zu benutzen, um das Gemüse zu würzen und nicht andersrum, so wie wir es eigentlich gewohnt sind von Bratenküche etc. Und das sind dann die Dinge, die ich ausprobiere, wenn ich ein bisschen Zeit habe oder wenn der Block wieder Futter braucht. Ja.
Okay, und die Tomatensauce, wie machst du die?
Also das ist so die Notfallsoße. Die Notfallsoße ist wirklich in 10 Minuten fertig. Dann nehme ich eine Zwiebel, hack die klein, Knoblauch dazu, vielleicht noch ein paar Kräuter, die da sind. Ich mag Butter. Ich mag Butter wirklich. Wird in Butter angeschwitzt. Und dann kommt die Tomatenpassata dazu, entweder selbst gemacht oder gerne auch eine gute gekaufte. Das wird dann ein bisschen kochen gelassen. Dann gebe ich da Salz, Zucker, vielleicht ein bisschen Sahne rein und das war's. Mhm. Die Kinder werden es püriert. Ich brauche es nicht püriert und dann ist das Ding fertig. Also das ist eine ganz einfache, schnelle Soße.
Sehr schön. Toll. Lasagne ist ja auch so ein Thema für sich, ne? Aber manchmal finde ich es schwieriger, solche in Anführungsstrichen einfachen, die ist ja eigentlich gar nicht einfach, aber solche Gerichte zu machen, als jetzt irgendwie ein super ziseliertes Ding, was vielleicht aus der Sterneküche abguckt ist, weil das ist ja wirklich oft dann sehr genau auch beschrieben, ne? Und vielleicht ist es auch so eine Frage von, witzigerweise habe ich da nicht den Anspruch, dass es perfekt wird, weil ich denke sowieso, okay, so gut kriege ich es wahrscheinlich eh nicht hin, das ist schon ganz okay, wenn es überhaupt gelingt. Aber bei einer Lasagne, da steckt so viel Arbeit irgendwie drin, aber gleichzeitig ist es eigentlich so ein simples Gericht, dass ich mich total ärgere, wenn es schief geht und ich bin echt nicht gut in Lasagne machen. Ist schwierig, finde ich. Zu flüssig, zu fest, zu salzig, ja, zu wenig salzig, oh Mann.
Ich glaube, ich würde diese beiden Küchenstile gar nicht so vergleichen wollen, weil das, was wir mit Sterneküche im Kopf haben, ist ja oftmals die sehr genaue, präzise Präsentation. Und dann schmeckt es auch noch gut.
Ja.
Und die Lasagne die schmeckt gut, aber ist vielleicht nicht so präzise präsentiert, sondern du kriegst dir einen Teller, da hast du ein Stück drauf und dann geht's los. Aber beides, du brauchst schon für beides, finde ich, die richtigen Techniken und erstmal auch die Ruhe und die Zeit, um dann ein gutes Ergebnis und einen guten Geschmack irgendwo hin zu zaubern. Steht und fällt natürlich beides auch mit guten Zutaten. Deswegen will ich das gar nicht so gegeneinander aufrechnen, sondern ich denke, beides hat so seine, ja, beides ist toll, ja, in den jeweiligen Momenten.
Ja,
und ich gebe dir recht, eine gute Lasagne ist schon, hast viele einzelne Komponenten. Lasagne kann ich auch nur machen, wenn ich Zeit habe.
Das stimmt. Also das ist generell Sache, bei diesen ganzen Pasta-Sachen so, oder?
Ja.
Wenn du dich hinstellen willst und dir Nudeln einzeln drehst, also da musst du ja wirklich irgendwie nichts anderes zu tun haben sozusagen in deinem Leben. Vor allen Dingen, wenn du noch
Familie. Ja, und ich muss auch die Ruhe haben dazu, ne? Was schon eine Fleißaufgabe, eine Geduldsaufgabe und das siehst du der Pasta dann auch an, wenn du schnell machen musst. auf der anderen Seite finde ich es immer wieder einen wunderbaren, kreativen Ausgleich zu aller Schnelllebigkeit, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und für 4 Personen die Pasta selber rollen.
Ja.
Das ist eine schöne Beschäftigung.
Ja.
Also Gedanken schweifen lassen, ich mag das.
Ist Zen, ne? Kann man irgendwie eine grobe Hausnummer sagen, wie oft man ein Gericht ungefähr oder eine Technik ungefähr ausgeführt haben muss, bevor man sie einigermaßen beherrscht? Ich weiß, das ist eine ganz schwierige Frage und es hängt natürlich extrem davon ab, wie komplex die Technik ist und was es eigentlich ist.
Ja.
Aber hast du so ein Gefühl dafür, wo du sagen würdest, also bevor es wirklich drauf ankommt, würde ich das so und so oft gemacht haben wollen? 3-mal, 5-mal, 1 Dutzend Mal. Bevor ich mich zum Beispiel daran wage, das für Gäste zu machen, bei denen ich nicht irgendwie mit Quatsch präsentieren möchte.
Also ich selber bin ja oft auch ein bisschen mutig, ne, und mach einfach. Und weil dann kriege ich gleich ein Feedback.
Also, well better.
Und ich habe den Vorteil, ich habe kein Restaurant und keinen kommerziellen Betrieb, wo ich irgendwie darauf angewiesen bin, dass es sitzen muss, weil sonst Leute reklamieren und nicht mehr wiederkommen. Sondern ich lade gern Gäste ein, liebe Freunde und Familie, die sich freuen, Dinge auszuprobieren. Also es ist, glaube ich, ein bisschen anders gelagert, deswegen fühle ich mich da leicht, Dinge auch einfach mal auszuprobieren.
Sehr wohlwollendes Publikum einfach auch, ne?
Ja, und auch ein sehr dankbares, wenn es was zu essen gibt. Von daher ist es eine Win-Win-Situation. Ich kann kochen, andere können essen, das ist fein. Ich glaube, pauschal ist das schwierig zu beantworten. Also bei Eismassen zum Beispiel würde ich sagen, da ist es heute noch so, nachdem ich manche Sachen jetzt 10, 20 Mal gemacht habe, dass Konsistenzen immer noch unterschiedlich werden, weil es dann sehr stark auf einzelne Temperaturbereiche ankommt, auf den Anteil von Zucker etc. Und da weiß ich gar nicht, ob man als Laie bzw. als Hobbykoch jemals in diesen Zustand kommen würde, wo man sagt, so, das kann ich jetzt reproduzieren, genau der gleichen Qualität und es ist komplett perfekt, weil es zu viele andere
Einflüsse gibt. Manchmal frage ich mich auch, ob die Patisserie nicht tatsächlich einfach das Schwierigste von allem ist.
Ich glaube, die Patisserie hat zu Unrecht so einen schlechten Ruf. Es gibt ja irgendwie diese Sprüche, wenn man es als Koch nicht irgendwie weiterbringt, dann geht man in die Patisserie. Das sehe ich, finde ich schade, weil.
Aber da gibt es auch ein bisschen Wandel, oder?
Es hat sich ja auch ein bisschen. Meins schon zu beobachten. Ja. Und ich muss sagen, ich habe vom Backen keine Ahnung. Ich backe auch nicht gern. Ich koche lieber. Deswegen habe ich sehr viel Hochachtung vor Menschen, die ihre Profession, Passion in der Patisserie finden. Ich mag gern nicht so die ganz süßen Sachen, sondern eher Gemüsedesserts, also all das, was ein bisschen ungewöhnlicher ist. Und da gibt es schon einfach ganz, ganz spannende Dinge. Ich finde, da kann man noch ganz viel entdecken und überrascht werden. Deswegen habe ich da sehr viel Hochachtung davor. Aber ja, Patisserie ist schon ein eigenes Feld. Also ich finde, da kann man schon Fokus auch selber draufsetzen, um da was zu lernen.
Aber ich habe dich unterbrochen. Ja. Du hast gesagt, bei Eismassen hast du das immer noch nach 20 Mal ausprobieren.
Ja, das finde ich gar nicht so leicht.
Nicht immer gleich.
Das finde ich gar nicht so leicht, da immer das gleiche Ergebnis hinzubekommen. Was man, glaube ich, im Hausgebrauch auch sehr, sehr gut beherrschen kann, das ist das Thema Pürees. Also wie mache ich wirklich gute, sämige Pürees? Da kriegt man irgendwann raus, welchen Wasseranteil welches Gemüse hat und wie viel ich dann zugeben muss und wie viel nicht. Dann kommt es ein bisschen auf die Technik an, also beziehungsweise auf das den Mixer, den man verwendet, um eine gewisse Viskosität herzustellen. Das lässt sich sehr, sehr gut auch zu Hause reproduzieren. Und dann hat man wirklich, kann man auch daheim so ganz sämige, tolle Pürees machen, die nicht klumpen, sondern die auf der Zunge auch ganz, ganz tolles Mundgefühl geben. Das geht durch relativ gute Übung.
Was ist für dich der richtige Mixer?
Ich verwende einen Thermomix. Selten Produkt erlebt, was so gut und fein pürieren kann. Und habe damit einfach sehr, sehr gute Ergebnisse. Es braucht, denke ich, da ein Gerät, das mit sehr guten Messern und hohen Drehzahlen auf was einwirken kann, um diese Viskosität dann auch zu erzeugen. Ja. Das ist toll.
Die Rezeptautorin Alison Roman hat ja mal oder lange Zeit von sich gesagt, dass sie eben gar nicht tolles Equipment hat, keine Küchenmaschine und ein paar alte Töpfe und Pfannen mehr oder weniger, so beschreibt sie das. Ich frage mich oft, ist das nötig, dass man gewissermaßen so fast Profi-Equipment hat, wenn man ganz toll kochen will, oder glaubst du, das geht auch ohne?
Hättest du mich das vor 10 Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, man braucht auf alle Fälle das Equipment, weil erstmal ist Equipment ja immer eine Kompensation für mangelndes Wissen. So. Jetzt habe ich mich immer wieder dabei, dass ich so das ein oder andere Gerät aus der Küche auch mal irgendwie ein bisschen links liegen lasse oder ersetze. Ich bin der Meinung, wenn man gut kochen kann und da viel gelernt hat, dann reicht an und für sich eine Feuerstelle und ein Messer. Also um es jetzt mal ganz spartanisch zu formulieren, und dann wird ein sehr, sehr guter Koch auch mit ganz wenig Equipment super gute Ergebnisse erzielen. Also es braucht nicht zwangsläufig eine hochtechnisierte Küche, um perfekte Ergebnisse oder sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Es ist immer die Frage, was du erzielen möchtest. Technik spielt dann aus meiner Sicht schon immer eine Rolle, wenn du im sehr gehobenen Bereich eine hohe Qualität repetitiv in großer Anzahl auf den Teller bringen musst, dann hilft Technik einfach. Aber für einen Hausgebrauch, gute Soße, das ist mit einem Topf und einer Hitzequelle machbar. Ja, also man muss nicht nötigerweise hochtechnisiert sein, um gut zu kochen.
Ja. In deinem Blog schreibst du, dein aktuelles Lieblingsgericht ist der Wagyu-Rinderbuk, Sous-Vide gegart, Sellerie-Zwiebel und Mollet-Soße. Ist das immer noch so?
Ja, ist schon ein bisschen älter, was da steht. Das ist ein sehr faszinierendes Gericht, weil das Stück Fleisch, der Rinderbuk, ist eigentlich ein Stück, was man schmort. Also was du ganz lang bei gleichbleibender Temperatur in einem Topf packst, mit viel Flüssigkeit, und dann kommt am Ende einfach was Magisches raus. Und das Sous-Vide-Garen Also man kommt erstmal nicht auf die Idee, so ein Stück Sous-Vide zu garen.
Wobei Sous-Vide garen und schmoren ja jetzt nicht so weit voneinander entfernt sind.
Ne? Ja, es hat auch schon eine niedrigere Temperatur, ja, okay. Bei der du dann das Stück Sous-Vide garst. Und dieses Stück länger. Fleisch hat eine sehr, sehr dicke Sehne zum Beispiel, die mitten durchläuft. Also die Gefahr, dass das, oder die Vorstellung erstmal, dass es danach wirklich zart ist, fällt schwer. Und ich glaube, es ist sehr, sehr einfach, die sogenannten A-Cuts, also irgendein Filet oder ein Roastbeef Sous-Vide zu garen und dann begeistert zu sein, ob der Konsistenz und der Textur von dem Fleisch. Aber dieses Stück Sous-Vide gegart über diese lange Zeit, das hat mich
24 Stunden.
Das hat mich unglaublich begeistert und es hat mir immer wieder gezeigt, oft braucht es einfach, muss man sich die Zeit geben, ja, dass dann dass Dinge gut werden. Und das ist schön.
Ja. Und machst du dann Experimente? 12 Stunden, 24 Stunden, 36 Stunden, wann ist es am besten? Oder
also das mache ich selten.
Wenn du feststellst, 24 Stunden passt, dann machst du das so.
Bei so einem Gericht ist es ja so, dass ich mich meistens vorher mit der Sache auseinandersetze. Also ich habe irgendwo davon gelesen und dann spüre ich dem nach. Und es gibt ja wenig, was noch nicht schon mal jemand ausprobiert hat da draußen. Und es gibt ja sehr viel Literatur, gerade im Sous-Vide-Bereich. Und jetzt dafür habe ich vorher in der Literatur mich recht eingehend informiert und gelesen, dass 24 Stunden eigentlich erstmal gute Ergebnisse erzielen. Also und so verrückt bin ich nicht, dass ich da eine Testreihe mache und sage, es ist jetzt bei 12, 24,5 oder 24 Stunden das beste Ergebnis da. Das Stück Fleisch, das braucht schon eine Zeit lang, bis entsprechende Textur erreicht werden kann. Deswegen wären jetzt 12 aus meiner Sicht zu kurz. Aber ob es jetzt 22, 24 oder 26 sind, da das ist wahrscheinlich, wird keiner schmecken in der Blindverkostung.
Gibt es für dich noch einen kulinarischen Everest, den du als nächstes erklimmen willst? Oder hast du schon die meisten Dinge auf deiner Bucketlist abgehakt?
Das Feld ist ja so weit. Also ich glaube, ich werde immer lernen können. Es wird immer etwas Neues geben, was mich interessiert, was ich noch ausprobieren möchte. Also von daher, ich will da, glaube ich, auch gar nicht am Ende sein. Ja, ich möchte immer irgendwie was haben, was ich ausprobieren kann. Von daher ist die Antwort klar, ist nee. Also es gibt immer Dinge, die ich noch testen und ausprobieren möchte. Und so die nächsten Dinge in Versuchsreihen, was mich schon fasziniert, ist Reifung und Fermentation mit Kochi. Zwar sowohl im tierischen Proteinbereich als auch im pflanzlichen Bereich. Das ist eine Wahnsinnswelt und sind Wahnsinnsgeschmäcker, die da noch verborgen liegen. Und das möchte ich schon noch besser durchdringen.
Ja. Kochi, ein Pilz, wenn ich das richtig weiß, der mit dem man insbesondere in Japan unter anderem Reis oder Soja infiziert, in Anführungsstrichen. Ja. Und wenn der dann das befallen hat sozusagen, neue Aromen entstehen und aus diesen vielen Aromen, viel davon ja auch sehr Umami, werden die Grundpfeiler eigentlich der japanischen Kulinarik, ne? Also
Miso, Sojasauce.
Miso,
sind alles,
Sojasauce, Sake hat, glaube ich, auch was mit Kochi zu tun. Also ohne Kochi würde nicht viel von der japanischen Küche existieren. Ja, und das ist so ein Trendthema, ne? Dass man guckt, was können wir eigentlich damit machen, wenn wir mal nicht die japanischen Zutaten nehmen, sondern vielleicht hier hiesige Zutaten, also klassische Erbse oder Linse zum Beispiel, passiert dann auch was Spannendes damit.
Ja, du brauchst eigentlich nur ein Substrat mit viel Protein und dann muss man, und das ist dann wirklich eine Versuchsküche, wo man ein bisschen gucken kann, was passiert denn dann, wenn ich einen Trägerstoff mit dem Kochi infiziere? Kommt da was Spannendes raus oder war es ein Versuch? Also da ist das Feld weit. Ja.
Aber du musst für eine sehr konstante Temperatur und Feuchtigkeit sorgen und du musst auch ziemlich sterile Bedingungen herstellen, damit nicht außer dem Kochi noch irgendwas wächst. Und da wird es schon, hast du dafür dein eigenes Labor oder wie machst du das dann zu Hause?
Ja, also das ist dann schon eine Versuchsküche. Ich habe jetzt kein Labor und keine Laborgeräte, die mir dabei helfen. Aber ich habe schon die Möglichkeit, sagen wir mal, unerwünschte Gäste im Glas auch ein Stück weit auszuschließen, indem man mit Sauerstoffausschluss, Sauerstoffentzug arbeitet, mit Salzgehalt etc. Also da gibt es schon Möglichkeiten, um einigermaßen sicher zu sein. Und in dem Bereich, da sagen wir mal, das ist autodidaktisch ein bisschen schwieriger, weil mir natürlich die Erfahrung fehlt, wenn ich anfange, wann ist so ein Ding noch gut und wann wird's gefährlich. Mhm. Und da habe ich das Glück mit dem Felix Schneider aus dem Restaurant Ed's, dass ich jemanden habe, der sehr freigebig ist mit seinem Wissen und der sich dann gern meine Versuche auch mal anguckt und mit Tipps nicht geizt und als Lehrmeister fungieren kann. Und dann wird das Ganze schon beherrschbarer und sicherer. Und das ist jetzt ja nichts, was ich in Umlauf bringe, sondern für mich ausprobiere. Von daher ist es überschaubar von der Gefahr.
Also gibt es ja auch viele, viele Bücher, aber es ist natürlich cool, wenn man jemanden hat, der einem helfen kann.
Ja, in dem Bereich finde ich es wichtig, das zu tun.
Das Grüne da, das ist nicht richtig. Probier es besser nicht. Ich habe neulich meine Effilé, es ist schon eine Weile her, einen Bericht von einer gelesen, die ist umgezogen und hat im Keller ein Milieu vorgefunden, wo sie gesagt hat, jo, hier müssen wir Salami machen. Kann man auch finden, ne, dass man, also so Voraussetzung ist halt ein relativ, also schon ein durchaus bestimmtes feuchtes, schimmeliges Klima sozusagen, weil das ja dann außen auch von Edelpilz besetzt ist. Und sie kannte das eben aus ihrer italienischen Jugend, dass man das eben auch in diesen den Häusern dann einfach im Keller macht und dann so, wenn das über Generationen gemacht wurde und man irgendwie weiß, wie es aussehen muss und was dabei rauskommt, ist das so ein bisschen das eine. Wenn man dann einsteigt, selber in die Wurstproduktion erstmal so einen kleinen Kursus macht, wie das eigentlich geht, so eine Salami herzustellen und die dann da aufhängt und das Beste hofft, das ist schon, da muss man sich trauen irgendwie.
Naja, so wie die heutigen Häuser gebaut sind, findest du ja ganz selten Bedingungen im Keller, die für die Salami-Herstellung oder... Ja. Muss ja nicht gleich Salami sein, das einfache Abhängen von Schinken.
Ja,
das ist, dafür sind unsere Keller einfach nicht gemacht. Alte Keller schon, aber deswegen haben viele oder hätten wir jetzt so in normalen Häusern gar nicht die Möglichkeit, das einfach mal so zu tun. Aber da gibt es, wenn wir wieder bei der Technisierung sind, ne, da gibt es ja mittlerweile auch Möglichkeiten über Reifeschränke, die Luftfeuchtigkeit kontrollieren und auch die Temperatur. Kleine Umgebungen zu schaffen, wo sowas für einen Hausgebrauch relativ gut machbar ist, auch wenn man da immer irgendwie gucken muss, was macht dann noch Sinn, ja, also sich einen eigenen Keller zu stellen, aber das würde gehen, ja, über solche Geräte.
Uwe Spitzmüller, gibt es jemanden, den du für ein Interview im Brunch-Podcast nominieren möchtest, der deiner Ansicht nach dringend mal hier befragt werden muss?
Ach, ich glaube, wenn du mit dem Felix Schneider aus dem Restaurant Ed's ein Gespräch führst, dann wird es viele Leute interessieren und nochmal einen anderen Blick auf eine gehobene Küche geben, mit welchen Techniken und Dingen man in dem Bereich auch arbeiten kann. Weil das ist schon sehr spannend und anders und besonders, was der Felix da macht.
Das klingt doch gut. Okay. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Und viel Erfolg bei deinem Kochi-Experiment.
Danke dir.
Das war der Brunch-Podcast. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder auch mal einen Interviewpartner nominieren wollt, dann schreibt mir gerne an brunch@rheinische-post.de oder eine WhatsApp an 0160 80 80 844. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Genießt die Zeit. Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.